Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Dieses Mal zum Thema Kernenergie. Die haben wir ja doch regelmäßig hier in unserer Podcast-Reihe. Und jetzt auf dem Weg zur Bundestagswahl scheint man das Gefühl zu bekommen, dass manche politischen Parteien und auch Lobbyverbände das Thema wieder etwas höher hängen wollen. Und ja, Idee ist, wir schauen uns mal an, wo stehen wir eigentlich aktuell global in Deutschland, was die Pläne angeht, denn wir sind ja raus aus der Kernenergie. Wo kommen wir eigentlich her und ja, wie sieht es denn jetzt eigentlich konkret in der Zukunft aus, ohne jetzt auf die neuen Technologien einzugehen, also moderne Reaktoren der vierten Generation, Small Modular Reactors. Das werden wir uns heute nicht streifen, aber so grundsätzlich, was ist denn gerade in Bau, was ist denn in Planung, was können wir denn erwarten, welche Rolle spielt die Kernenergie in der Zukunft? Das Thema heute. Steigen wir also ein, indem wir uns erstmal einen Überblick verschaffen über das, was die Fakten sind. Also ich denke, es hat sich, man merkt es doch, dass ich jetzt eher kritisch eingestellt bin gegenüber der Kernenergie, wobei am Ende des Tages muss man sagen, also wenn es ein klimaneutraler Energieträger ist, der also keine Emissionen hat, dann ist es ja was Gutes und das muss man natürlich befürworten. Denn das ist die Kernenergie natürlich. Also die Treibhausgasemissionen logischerweise sind sehr gering. Also ähnliche Größenordnung wie bei Photovoltaik und Windenergie oder auch der Wasserkraft. Also da sind wir in der Größenordnung. Es sind im laufenden Betrieb, haben wir natürlich keine Emissionen, weil kein Verbrennungsprozess stattfindet. Wenn wir Uran nutzen, die Uranspaltung, um damit elektrische Energie zu erzeugen. Wir haben natürlich dann bilanzielle Emissionen beim Bau des Kernkraftwerks. Die muss man natürlich mit berücksichtigen. Wir haben Emissionen beim Abbau des Urans. Und wir haben natürlich dann Emissionen bei der Endlagerung. Die lassen sich jetzt nicht ganz so einfach beziffern, vor allem weil die auch dann für die nächsten 10.000 Jahre zu rechnen sind. Aber das muss man mit berücksichtigen und dennoch, weil es halt keinen Verbrennungsprozess gibt von Kohle, Öl oder Gas, ist es erstmal ein sauberer, klimaneutraler Einheit, um elektrische Energie zu erzeugen. Das wollen wir haben. Deswegen auch die Diskussion in der Europäischen Union, die Kernenergie als grüne, vielleicht sogar nachhaltige Energiequelle zu deklarieren, obwohl es natürlich keine regenerative Energiequelle ist, denn das Uran entsteht nicht neu. Aber dennoch, also das ist, wenn man mal so auf der Positivseite, wenn man mal so eine Liste machen, was ist gut, was ist schlecht, das ist, denke ich, positiv zu sehen. Ein weiterer Aspekt, wenn wir jetzt schon gerade bei den positiven Themen sind, man kann sich jetzt mit den Todesfallraten beschäftigen. Also wie viele Menschen sterben aufgrund von Unfällen oder Luftverschmutzung durch die elektrische Energieerzeugung. Also Our World in Data, diese Statistikseite, hatte das mal zusammengestellt. Link habe ich mal in die Shownotes gepackt zu dem Thema. Und da ist die Kernenergie tatsächlich auch eine der sichersten Energiequellen. Klar, wenn was passiert, dann wird es sehr schnell sehr teuer und es kommen auch Menschen zu Schaden. Aber in der Gesamtbetrachtung, also wie viele Todesfälle gibt es pro Terawattstunde erzeugter elektrischer Energie, dann sind ganz vorne Kohle und Öl. Also Kohle liegt so bei knapp 25 Toten pro Terawattstunde. Öl 18,4. Also das sind hohe Zahlen, die natürlich insbesondere durch die Luftverschmutzung kommen. Das Erdgas, da sind wir bei 3 Todesfällen pro Terawattstunde. Und wenn wir uns dann die regenerativen Quellen angucken, Solar und Wind, da sind wir bei 0,02 Todesfällen bei Solar und 0,04 Todesfällen pro Terawattstunde. Heißt also, auf 100 Terawattstunden produzierte Energie kommt ein Todesfall. Das ist verschwindend gering. Und in der gleichen Größenordnung ist es auch bei der Kernenergie. Also die Kernenergie hat bezogen auf eine Terawattstunde 0,03 Todesfälle zu beklagen oder umgerechnet 3 Todesfälle pro 100.000 Terawattstunden produzierter elektrischer Energie. Da ist schon inkludiert in dieser Betrachtung die Katastrophe in Tschernobyl 1986 und Fukushima. Denn da, meine, es ist, da muss man jetzt aufpassen, das ist gar nicht so einfach zu rechnen. Also dachte ich, Our World in Data hat sich das mal versucht anzugucken. Das ist natürlich nicht so einfach. Studien herangezogen, also wissenschaftliche Untersuchungen, wobei es jetzt auf viele belastbare Daten gibt es da natürlich nicht. Denn man muss halt berücksichtigen, also wir haben einmal natürlich die direkten Todesfälle, die durch die Nuklearkatastrophe passieren, das also sowohl in Tschernobyl durch die Explosion und dann den Brand. Das waren dann halt die Arbeitskräfte vor Ort und dann die Löschmannschaften, die dann das da vor Ort waren. Was dann noch dazu kommt, sind dann Fälle durch Krebserkrankungen und die sind natürlich nicht so einfach nachzuvollziehen oder zu bestimmen, weil die natürlich sehr lange erst später greifen, und man natürlich jetzt nicht eindeutig sagen kann, diese Krebserkrankung ist unmittelbar zurückzuführen auf die Kernenergie. Also das ist wirklich, das ist so eine Sache, da könnte man sagen, ja gut, das könnte ja sein. Die WHO hat berechnet, dass ungefähr 4.000 Tote in Russland, in der Ukraine, in Weißrussland und in anderen Teilen Europas auf die auf Tschernobyl zurückzuführen sind. Ach, das kann, also die Zahlen sind halt nicht hart belastbar. Das kann variieren, ist aber, also das ist so die Größenordnung. Dann 2011 Fukushima, da gab es vor Ort keine direkten Todesfälle, da gab es zwar 40 bis 50 Verletzte, aber keine unmittelbaren Todesfälle. Die japanische Regierung hat gesagt, also ein Arbeiter vor Ort ist dann direkt, ist im Jahr 2018, also 7 Jahre später, an Lungenkrebs verstorben. Den kann man also schon ja, wohl unmittelbar damit in Verbindung bringen. Was heißt das, wenn man das mal zusammenfasst? Also die Todesraten bei der Nutzung der Kernenergie zeigen, es ist eine sichere Technologie. Die Folgen für die Umwelt sind natürlich katastrophal. Ja, also sehen wir in Fukushima, sehen wir insbesondere in Tschernobyl. Aber die Personenschäden sind nicht so gravierend, wie man sich das gerne so ein bisschen vorstellt oder dann als Gegner der Kernkraft sich so ein bisschen ausmalt. Denn es ist jetzt ja nicht so, dass die Explosion eines Kernkraftwerks ähnlich verheerende Wirkung hätte wie der Abwurf von Atombomben, wie wir das im Ende des Zweiten Weltkriegs hatten. Also das ist es natürlich nicht. Dennoch ist es natürlich, wenn es zur absoluten Katastrophe kommt, zum GAU, zum größten annehmbaren Unfall, ist das natürlich immer ein verheerender Unfall, eine verheerende Katastrophe mit entsprechend hohen Kosten. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Die Folgekosten sind immens und müssen in der Gesamtbetrachtung natürlich berücksichtigt werden. Aber wenn wir mal zusammenfassen, also sie ist klimaneutral und sie ist eigentlich relativ sicher. Viel Aufwand betreiben, keine Frage. Ein Kernkraftwerk ist jetzt nichts, was man mal eben so baut. Und also wir brauchen schon hohe Sicherheitsstandards, aber offensichtlich kriegen wir die erfüllt. So, und jetzt gucken wir mal das Kontra. Das ist natürlich einmal die immer noch offene Frage der Endlagerung. Also es gibt weltweit keine Endlagerstätten. Finnland hat jetzt so die ersten mal oder meint die ersten zu identifizieren. In Deutschland haben wir das Zwischenlager in Gorleben, das wird jetzt gerade geräumt. Wir haben in Deutschland kein Zwischenlager und vor 2050 wird auch die Kommission der Bundesregierung kein Endlager identifiziert haben. Also wir haben keine Städte in Deutschland, wo wir unseren Atommüll lagern können. Und zwar verschiedene Stufen des Atommülls von hochradioaktiv bis schwachradioaktiv. Also das Schwachradioaktive kriegen wir sogar noch einigermaßen in den Griff. Aber das hochradioaktive Zeug, keine Ahnung, wohin damit. Denn es muss ja für die nächsten 10.000 Jahre idealerweise sicher eingelagert werden. Das wird, das ist so dir der einzige Ansatz, den wir haben. Der wird irgendwo in die in Salzstöcke, wo wirklich kein Wasser eindringen kann, eingelagert werden können. Das muss der Weg sein. Das sollte geologisch hoffentlich stabil sein. Problem ist halt, was passiert, wenn in 1000 Jahren dann doch mal Wasser eindringt? Also wenn wir mal denken, vor 1000 Jahren, wo standen wir da als Menschheit, als Zivilisation auf der Welt? Ne, da waren wir im Mittelalter. Also, naja, das waren andere Zeiten und andere Strukturen. Das muss man sich bedenken, dass natürlich so eine Entwicklung dann im Jahre 3000 entsprechend aussieht. Vielleicht haben wir bis dahin eine Lösung, aber unwahrscheinlich, denn die Physik ist da halt relativ emotionslos hinsichtlich der Spaltprodukte, die dann noch weiter strahlen. Alpha, Beta, Gamma-Strahlung, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Also das ist ein Problem, was wir einfach physikalisch nicht lösen können. Jetzt gibt es auch noch die Ideen, ja, es gibt ja dann Kernreaktoren der zukünftigen Generationen, die das dann verarbeiten können, dass das schnell abgebaut wird. Naja, also warten wir mal ab, so lange, da sind wir noch lange nicht. Da gibt es noch keine technischen Konzepte. Auch so verrückt, die, na gut, dann schießen wir den Kram einfach in die Sonne. Ja, also da brauchen wir eine Rakete, die so sicher in die Sonne fliegt, dass es dabei niemals zum Unfall kommt. Denn das Schlimmste wäre, wir haben eine Rakete, da packen wir so Fässer mit Uran rein oder mit radioaktiv strahlendem Material und im schlimmsten Fall explodiert die in der Atmosphäre. Ja, dann Prost Mahlzeit. Also auch das ist keine Lösung, unabhängig mal von den Kosten. Aber kann man sagen, okay, dann, was in der Sonne ist, ist weg. Die Sonne interessiert sich dafür, wenn wir da irgendwelche Raketen reinschießen mit radioaktiven Spaltmaterialien. Ja, ist richtig. Ist jetzt, nein. Machen wir nicht. Keine Chance. Also das sind so Fantasieideen. Die lassen sich nicht umsetzen. Ja, also das ist das. Dann haben wir natürlich noch die Kosten. Da muss man jetzt unterscheiden zwischen den Bestandskraftwerken und neu gebauten Kraftwerken. Also wenn wir Bestandskraftwerke haben, und die haben wir ja tatsächlich auch noch in Deutschland, und da gibt es ja immer wieder die Ideen, ja, könnte man nicht da vielleicht mal die wieder reaktivieren? Das wäre doch eigentlich eine gute Idee. Ja, das geht halt deswegen, weil diese Kraftwerke in Deutschland in den 1970er Jahren entstanden sind. Aber ja, also auf Kosten der Allgemeinheit, also haben wir finanziert in Deutschland natürlich über entsprechende steuerlichen Vergünstigungen und was man da so alles kennt, das, was wir dann auch in ähnlicher oder abgewandelter Form dann auch für die Unterstützung der regenerativen Energiequellen Wind und Photovoltaik genutzt haben, als keine Einspeisevergütung, aber entsprechende Subventionen. Die sind natürlich günstig, keine Frage. Dennoch, wenn ich heute neu baue und auch da, also die sind die Daten, muss man dann so die Vollkostenrechnung machen, also eine Aufgabe dann für Christian Kamlott, der könnte uns jetzt ausführlich erklären, wie man es rechnen müsste, will ich jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, aber tatsächlich kostet die Kilowattstunde aus der Kernkraft zwischen 15 und 16 Cent. Also eine Kilowattstunde, eine Stromeinheit, 15 bis 16 Cent. Währenddessen sind wir bei Solar und bei Wind bei unter 4 Cent. Jetzt kann man sagen, ja, Moment mal, ne? Nachts scheint die Sonne nicht und wenn der Wind nicht weht und dann ist es teuer. Wir brauchen Speicher. Genau, ne? Speicher werden auch immer günstiger, haben wir schon ein paar Mal diskutiert. Aber auf der klaren Kontraseite, wenn ich heute ein Kernkraftwerk neu baue und wir beobachten, kommen wir gleich noch im Detail zu, bei den neu gebauten Kraftwerken, das dauert länger und die Kosten explodieren. Also vorhin jetzt mit diesen modernen Kraftwerken, Flamanville in Frankreich, das neue Kraftwerk in Finnland und Hinkley Point C in Großbritannien, die weisen alle eine Explosion der Kosten auf und eine sehr starke Verzögerung bei der Realisierung. Das heißt also, betriebswirtschaftlich macht die Investition in Kernkraft keinen Sinn. Also privatwirtschaftlich macht man das nicht. Man wird keine Firma finden, unabhängig davon, wenn man jetzt sagt, na gut, das Kraftwerk müsste ja noch versichert werden vom Betreiber. Nein, also da findet man keine Versicherung für. Wir versichern diese Kraftwerke als Gesellschaft über unsere Steuern. Die Volkswirtschaft trägt das Risiko, das können wir stemmen. Das haben wir oder das beobachten wir in Tschernobyl. Auch da hat die Europäische Union mit unterstützt und die japanische Gesellschaft trägt die Folgenkosten für Fukushima. Das ist das Risiko, was man eingeht, wenn was schief gehen sollte. Auch das ist jetzt, ja, das ist halt so bei Kernkraft. Das heißt also, Neubau ist nur möglich, wenn es staatlich unterstützt und abgesichert wird. Und wenn man jetzt sagt, und die Lobbygruppen sind ja eher marktliberal orientiert, also ich sage mal konservativ marktliberal, was schon ein kleiner leichter Widerspruch scheint, aber man weiß, welche Gruppierungen dahinter stecken. Das geht, wenn man das neu macht, nur staatlich unterstützt und nicht privatwirtschaftlich komplett am freien Markt, weil der freie Markt, also die Börsenstrompreise in der Langzeit sind deutlich über den Stromgestehungskosten für Kernkraft. Ja, wir haben eine sichere Energiequelle und sicher meint jetzt nicht nur den sicheren Betrieb, sondern eine sichere Versorgung. Kernkraft kann 6.000, 7.000, 8.000 Stunden im Jahr laufen. Das heißt, Grundlastkraftwerk, die produzieren einfach mit ihrer Nennleistung den Strom. Auch da gibt es natürlich Ausfälle. Haben wir jetzt gesehen oder sieht man, beobachtet man derzeit in Finnland. Das neue Kernkraftwerk hat auch einige Anlaufschwierigkeiten. Das dauert tatsächlich ein Jahr, vielleicht zwei, bis es sich da mal eingespielt hat. Also das, auch das jetzt nicht ganz atypisch, das kennt man. Also von daher, Neubau, nicht so attraktiv. Jetzt kann man sagen, ja, ich kann ja was anderes gegenrechnen, dann nehme ich höhere Preise in Kauf. Na gut, aber wenn der Strom das Dreifache vom Marktpreis ist, da muss ich schon sehr viel Fantasie entwickeln, um das zu subventionieren, denn das Geld muss ja irgendwo herkommen. Das kann man sich über Steuereinnahmen indirekt wiederholen. Naja, aber kann eigentlich nicht unbedingt der Weg sein. So, also das mal zur ersten Einordnung. Jetzt können wir uns mal angucken, wo stehen wir denn jetzt eigentlich gerade? Wo ist denn die Kernkraft im Moment? Stand heute, also 23, 2024, sind wir so bei 2600 Terawattstunden Stromerzeugung weltweit. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Die Hauptländer, die produzieren, sind vor allen Dingen die Vereinigten Staaten, sind China, also auch China setzt auf Kernkraft. Russland und in Europa insbesondere Frankreich. Da beobachten wir so einen leichten Rückgang. Und dann haben wir Schweden und Finnland. Großbritannien auch noch. Also die sind ja aus der Kohle komplett ausgestiegen. Also die Briten haben noch was. Spanier, Kanada. Also das sind so die großen Länder, wirklich wild verteilt. Indien hat auch noch was, auch einen Anstieg. Aber nicht so, dass man denkt, das explodiert, ähnlich wie wir die Beobachtung haben bei Photovoltaik und Wind. Wenn man sich mal anguckt, ja, wo stehen wir denn, was die Anteile der Kernkraft an der elektrischen Produktion, elektrischen Energieproduktion angeht. Also wie sieht der Strommix aus? Da zeigt sich mir schon ein etwas anderes Bild. Also in Frankreich, die sind top, die sind bei knapp, jetzt sind so bei 65% der elektrischen Energie kommt aus Kernkraftwerken. Die setzen halt komplett darauf. Finnland ist bei etwas über 40%. Das ist natürlich auch bedingt durch das neue Kernkraftwerk. Ansonsten Ukraine, Ungarn, Belgien. Wobei das natürlich jetzt auch schon etwas also kleinere Länder sind, beziehungsweise Länder mit etwas geringerem Verbrauch. Und wenn wir dann mal gucken, wo die großen Nationen sind, also die Amerikaner bei 18%, immerhin 18% der elektrischen Energieerzeugung in den Vereinigten Staaten kommt aus der Kernkraft. In China unter 5%. Das ist nicht so viel. Russland knapp unter 20, 18, 18,5%. Also das ist jetzt nicht unbedingt so, dass das eine riesen fette Energiequelle ist und sagt, oh, Respekt, also da geht jetzt schon was und das geht auch noch weiter. Interessant vielleicht noch die Ukraine bei 50%, was natürlich jetzt vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Russland und der Ukraine etwas unangenehm ist, aber offensichtlich haben sich beide Länder darauf geeinigt, auch wenn sie da ein Kernkraftwerk im östlichen Teil der Ukraine haben, die haben sich darauf geeinigt, also die Dinger bombardieren wir nicht, haben sie beide verstanden, dass das eine ziemlich bescheuerte Idee wäre. Also heißt, so richtig ist die Kernenergie kein Thema. Installierte Leistung, also die Amerikaner bei knapp 100 Gigawatt, die Franzosen etwas über 60, China etwas über 50 Gigawatt. Das ist so das, was 2024 installiert ist. Aber was wir beobachten, tatsächlich eine Stagnation der installierten Leistung seit so um den 1990er Jahren. Also der Boom kam oder ging los Mitte der 60er Jahre, der 1960er Jahre. Erster Reaktor 1954 in Russland, der also ans Stromnetz angeschlossen worden ist, ging das langsam rauf. Und dann die große Boom kam dann so in den 70er Jahren, vor allem getrieben auch durch den Ölschock, dass wir dann innerhalb von knapp 20 Jahren auf gut 300 Gigawatt Leistung raufgekommen sind. Wir sind mittlerweile global bei etwas unter 400 Gigawatt. Aber das stagniert. Also wir haben nochmal so einen Schub bekommen in der Mitte der 2010er Jahre. Das waren dann vor allem China und Indien, die dann nochmal so einen kleinen Schub gegeben haben. Aber ansonsten stagniert das global. Die Energieproduktion, also wie viel elektrische Energie wird erzeugt, stagniert seit 2007, also jetzt seit doch einigen Jahren, bei rund 2500 Terawattstunden. Was auffällig ist, dass der Anteil der Kernenergie, der sinkt. Und zwar 2007 waren wir noch bei knapp unter 16%. Wir sind jetzt bei ungefähr 10%. Des globalen Strommix ist Kernenergie basiert. Also Kernenergie spielt global eine immer kleinere Rolle, weil es einfach keine so flexible Energiequelle ist, die ich mal eben schnell ans Netz bringen kann, wie Sonne, wie Wind, wie Kohle, wie Gas. Das dauert zu lange. Deswegen ist das in diesem dynamischen, in der dynamischen Entwicklung von Ländern und der Energiewende tatsächlich ein Problem. Dann, wenn man sich mal die Geschichte so ein bisschen anguckt, also Alterung, also 54, wie gesagt, der erste. Und dann war die große Boomphase in den 1970er, 1980er Jahren. Da wurden pro Jahr so zwischen 10 und 20, das absolute Topjahr war 1985 mit 40 neuen Reaktoren, die ans Netz gegangen sind. Also Reaktor ist jetzt kein Kernkraftwerk, sondern ein Kernkraftwerk kann auch aus mehreren Reaktoren bestehen. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass wenn ich von einem Reaktor spreche, nicht ein neues Kernkraftwerk meine. So, also 1985, dann ging das dramatisch zurück. 86 dann natürlich Tschernobyl, sodass wir dann 1990 waren wir dann bei 7 Reaktoren, die neu ans Netz gegangen sind. In dem Jahr sind aber 14 abgeschaltet worden. Also da haben wir quasi netto 7 Reaktoren abgeschaltet. Das heißt, innerhalb von 5 Jahren sind wir von 40 auf 7 runter und auf dem Niveau pendelte sich ein. Jetzt sind wir so im Jahr, gleicht es sich ungefähr aus. Also die neu installierten Reaktoren halten sich mit den abgeschalteten in Waage. Jetzt sind natürlich neue Reaktoren vielleicht etwas moderner und etwas größer. Aber tatsächlich beobachten wir die Anzahl der Reaktoren, die liegt jetzt im Moment bei 416 im Jahr 2024. Und diese Zahl geht leicht zurück. Währenddessen, wie gesagt, also die Leistung geht ein bisschen rauf, weil einfach die Anlagen etwas größer werden. Also von daher, da ist kein Boom oder ne, dieses Gefühl, was so ein bisschen auch durch die Presse geht, oh, alle Welt baut Kernkraft, nur Deutschland nicht. Nee, so ist das nicht. Zweiter Punkt, also das sind erstmal die Kraftwerke, die ans Netz gehen. Das heißt, Konstruktion abgeschlossen, Probebetrieb und dann geht's los. Im Vergleich zu denen, die dann abgeschaltet werden. Jetzt natürlich die Frage, baut die ganze Welt Kernkraft und nur Deutschland ist so dusselig und springt auf den Zug nicht auf? Nein. Also, man muss da unterscheiden und da muss man solche Pressemitteilungen, die dann gerne auch herangezogen werden, mal sehr genau lesen. Also, es gibt 4 Stufen der Planung des Baus. Und zwar einmal die Idee, ich möchte als Land einen Kernreaktor bauen. Ich kündige das an. Das ist die erste Stufe. Dann, nächster Schritt ist dann die Planungsphase. Das heißt, dann fangen Ingenieure, Unternehmen an, mit verschiedensten Institutionen konkret in die Planungsphase zu gehen. Wo soll das Ding hin? Welche Leistung? Was brauche ich an Komponenten? Welche Technologie? Und so weiter und so fort. Das ist dann der Planungsstatus. Dann, wenn die Planung abgeschlossen ist, dann geht es in die Bauphase. Ja, dann sind wir in Construction. Die dauert dann halt mehrere Jahre. Und dann habe ich Reaktoren, die in Betrieb sind. Diese 4 Stufen habe ich. Und das, was in der Presse immer dargestellt wird, sind die Reaktoren, die angekündigt werden. Jetzt könnte ich als Physiker sagen, ja, also ich plane in meinem Garten einen Kernreaktor. Ne? Dann hätten wir schon wieder einen mehr. Weißt du, oh, Theresen plant ein Kernkraftwerk. Ja, also ich habe die Idee, jetzt bin ich Physiker, also ich müsste mir nochmal einlesen, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht mal eben so hinkriegen mit dem Bausatz. Ich kenne vielleicht noch diesen kleinen Sketch aus der Weihnachtsfolge von Loriot, wo der Vater da seinem Kind Dicky dieses kleine Kernkraftwerk da baut. Als Spielzeug oder als Modell. Ja, also Kernkraftwerk, theoretisch als Physiker könnte ich das. Jetzt bin ich theoretischer Physiker, ich baue das Ding nicht selber. Aber ich kann mir sagen, ich kündige an, ich baue ein Kernkraftwerk. Oh Gott, Thesenplan, Kernkraftwerk. Ja, aber das ist das, was die Länder machen. Also, und zwar um uns herum, Polen, die Niederländer, die Belgier, die Franzosen sowieso, die kündigen alle an, ja, wir wollen mehr Kernkraft. So. Da ist noch kein einziger Planungsschritt drin. Und wenn man sich die Zahlen mal anguckt, sind diese wirklich konkreten, ist die konkrete Anzahl an Kernkraftwerken, die geplant sind, verschwindend gering. Also wir sind im Moment bei so rund 500 angekündigten Kernreaktoren. Davon schaffen es 100 in die Planungsphase. 160 sind tatsächlich schon wieder gestorben. Also heißt es, von der Ankündigung ich will. Und konkret, lassen wir, sind mehr die, die wir dann lassen, als die, die wir dann in eine Planungsphase überführen. Und dann der Rest, so noch 330 knapp an Kernreaktoren, bei denen ist nicht ganz klar, sind die schon gestorben, ist das noch aktuell, die laufen erstmal weiter. So, in der Planungsphase kommen die wenigsten dann tatsächlich auch in die Konstruktionsphase. Also Stand, wenn wir wieder diesen Zeitraum 2007 bis heute, 36 haben es geschafft, in die Konstruktionsphase, in die Bauphase zu kommen. 130 sind in der Planungsphase dann beerdigt worden. Das heißt, die haben es immer bis zur Planungsphase geschafft und dann ad acta gelegt. So, dann haben wir halt die Bauphase. Das heißt, da sind dann die Kernreaktoren, die dann wirklich in die Bauphase einsteigen. Aber auch von denen schaffen es nicht alle, in den Regelbetrieb zu kommen. Also tatsächlich ist es so, jetzt in den Jahren, 19, die in Bau waren, haben wir wieder beerdigt. Das heißt also, laufende Bauprojekte wurden dann doch gestoppt, egal in welcher Phase. Der Bau wurde nicht abgeschlossen. 35 sind dann immerhin in die Betriebsphase gekommen. So, das heißt also, wenn wir 35 dann in den Betrieb bringen, aber 49 dann abschalten, haben wir netto einen Rückgang. Das ist auch das, was wir beobachten. Wir beobachten einen Rückgang der Anzahl der Reaktoren. Da steckt jetzt noch keine Leistung dahinter, da muss man auch wieder aufpassen. Aber tatsächlich, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aussage. Es ist so, dass die viel Ideen entwickelt werden, angekündigt werden, aber dann passiert nichts mehr. Und da berichtet ja auch keine Presse drüber, dass dann, also Polen hatte jetzt immer gesagt, ah, mit ihren Small Modular Reactors, die sie da groß angekündigt haben, jetzt verschiebt sich schon wieder, allein der Beginn der Planungsphase verschiebt sich. Also ich rechne nicht damit, dass da von den Dingern viele kommen. Wenn, so what, dann ist ja gut, macht es. Besser als die Kohle, die in Polen genutzt wird, was den Klimaschutz angeht. Aber das wird so nicht funktionieren. Also von daher, schwierig. Vielleicht noch eine Statistik. Man kann sich jetzt noch angucken, wie lange ist denn eigentlich die Bauzeit durchschnittlich? Also nicht durchschnittlich, sondern der Median. Auch den Link packe ich nochmal in die Shownotes, also vom Institute for Global Sustainability von der Boston University. Die haben dazu auch sehr interessante Daten bereitgestellt zum Thema, also an sich zur Kernenergie, zur Energietechnik, aber auch zur Kernenergie. Also die durchschnittliche Bauzeit sind 90 Monate. Peakzeit waren 120 Monate, also 10 Jahre. Im Moment, wenn wir uns das angucken, sind wir halt bei 7 bis 8 Jahren Bauzeit. Also das sind für die Entwicklung der Erneuerbaren, sind das Generationen. Das ist zu langsam. Und da ist früher, 1915, 1960 Jahren ging es schneller, da waren es dann irgendwie zwischen 40 und 50, vielleicht 60 Monate, also 5 Jahre Bauzeit. Aber die Bauzeit ist tatsächlich konstant raufgegangen, von den 1960er bis zu den 1980er, 1990er Jahren, bis also knapp an die 100 Monate Bauzeit. Also, nee, das dauert einfach so lange, weil man es nur mal sicher bauen muss. Wir können ja einfach sagen, oh komm, passt schon. Ignorieren wir mal ein paar Sicherheitsanforderungen. Das ist, denke ich, nochmal eine ganz wichtige Aussage. Und was wir auch beobachten, dass die Kernkraftwerke einfach immer älter werden. Also das durchschnittliche Alter eines Kernreaktors in den Vereinigten Staaten, mal raten, was ist das wohl? 41 Jahre. Das heißt, der durchschnittliche Kernreaktor in den USA ist 41 Jahre. In Frankreich sind wir bei 36, weltweit im Schnitt 31 Jahre. Da kommen halt ein paar Jüngere dazu in China. Südkorea ist so mittelalt. Global gesehen im Durchschnitt 31 Jahre sind die Kisten alt. Klar, die muss ich dann immer ertüchtigen, warten und so weiter. Alles gut. Da muss man natürlich drauf achten und dann kann man die Dinger auch lange laufen lassen. So ist es nicht. Also die kann man auch 50 Jahre oder Schweiz will auch vielleicht so 60 Jahre. Das geht alles. Man darf natürlich nicht vergessen, dass die grundlegende Technik die altert natürlich, also die arbeiten wahrscheinlich also, teilweise dann noch mit Diskettenlaufwerken und irgendwas für die Software. Also das ist ja nicht so einfach, das ganze Kraftwerk von innen heraus nochmal neu zu machen. Also die Technik altert mit, das Material des Kraftwerks altert mit. Viele Sachen kann man durch aktualisieren, ne? Neue Serverstrukturen und so weiter. Das muss aber auch laufend gemacht werden. Also die laufenden Kosten sind entsprechend hoch in der Ertüchtigung dieser Kernkraftwerke. Aber kriegen wir hin. Haben wir Möglichkeiten zu, dass das lässt sich realisieren. Also von daher, ja, muss man halt berücksichtigen. Ne? Also diese Ankündigung, da ist viel heiße Luft und wenig konkret. Also die Aussage, die ganze Welt geht auf Kernkraft, nur Deutschland nicht, ist nicht richtig. Die Zahlen zeigen das nicht. Global passiert da sehr, sehr wenig. Wir kriegen den Rückbau der Kernkraft im Moment nicht aufgefangen mit dem Neubau. Das schaffen wir im Moment nicht. Also das muss man tatsächlich komplett beachten. So, und dann zum Abschluss vielleicht nochmal so eine kleiner Ausblick. Denn das, was wir jetzt heute beobachten mit dieser Klientelpolitik, und das ist ja nicht nur, dass das in Deutschland so ist, sondern das passiert in vielen Ländern. In Schweden natürlich, weil die einfach durch ihre Energiestruktur einfach stark auf die Kernkraft setzen. Auch da gibt es dann Kräfte, die sagen, ja gut, dann sollen andere Länder bitte auch mehr Kernkraft machen. Aber da ist halt auch viel Lobbypolitik dabei, wie sie überall passiert. Die passiert im Windbereich, im Solarbereich, im Kohlebereich. Auch Kohle hat mal gegen Kernkraft argumentiert und so weiter. Also das ist ganz normal, gehört auch zum politischen und energiepolitischen Konzept. Jeder will da seine Pfründe sichern. Was ganz interessant ist, die Taz hat auf ihrer Webseite, auch den Link packe ich in die Shownotes, eine Kampagne von einer Agentur zur Energieverantwortung für Deutschland. Analyse und strategische Empfehlung. Da geht es darum, was diese Agentur im Auftrag der, Kernkraftlobby versucht hat, um eine Pro-Atom-Kampagne auf den Weg zu bringen. Ist ganz interessant zu lesen. Die Argumente sind die gleichen. Also ne, zum Beispiel Kernenergie in Europa weiter im Aufwind. Also ja, diese Kampagne ist von 2008. Und jetzt, wenn man jetzt mal durchgeht, was hier als Quellen genannt wird, und da sind wir wieder bei dem Punkt Ankündigung, Italien beschließt den Wiedereinstieg in die Kernenergie bis 2013. Nein. Großbritannien beschließt Neubau von 10 Kernkraftwerken. Nein. Also, wir haben Hinkley Point C wird gerade gebaut. Frankreich kündigt den Bau eines weiteren Kernkraftwerks an. Ja, das ist Flamme de Ville. Polen plant Inbetriebnahme seines ersten Kernkraftwerks bis 2020. Nein. Finnland plant Bau weiteren Reaktors ab 2016. Ja, der ist auch mittlerweile am Netz. Schweden plant, seine Kernkraftwerkserzeugungskapazität zu erhöhen. Ist auch nicht viel passiert. Und in der Schweiz wird ein Gesuch für ein zweites Kernkraftwerk eingereicht. Ja, also so viel zu dem Thema. Also das heißt, also dieser Aufwind, der da proklamiert wird, sind alles Ankündigungen, die nicht umgesetzt werden. Naja, und dann in diesem Kampagnenpapier, da wird ja geguckt, wie man die politischen Parteien, die politischen Vertreterinnen und Vertretern da beeinflussen kann, sondern eine ideologisch und unsachliche, eine sachliche Diskussion soll dann vorgeführt werden. Energie als soziale Frage ist so eine strategische Empfehlung. Dass man Stimmen aus dem Ausland nutzt, die also stärker pro Atom sind, Frankreich zum Beispiel oder Schweden. Und dass man neue Unterstützerkreise identifiziert, also ne, Fürsprecher aus der Wirtschaft, da folgt natürlich die energieintensive Industrie, die immer nach billigem Strom lechzt, natürlich. Gewerkschaften, ne, billiger Strom heißt Sicherung von Arbeitsplätzen. Und auch eine schweigende Mehrheit, die nennen das hier in der Kampagne junge Avantgarde, Wissenschaftler und Frauen. Also ganz interessante Zielgruppen, die dort angesprochen werden. Und dann findet man in diesem Dokument dann so ein paar Pläne, wie kann man jetzt diese Zielgruppen ansprechen, was kann man dort für Kampagnen fahren, wie kann man dann in der Presse, man kann sich ja vorstellen, welche Presseorgane oder welche Zeitungen dort angesprochen werden, die auch heute immer eher pro Kernkraft sind, das waren die damals auch, und genau die sollten konkret angesprochen werden, Parlamentarier-Briefings, also wie spricht man Parlamentarier an. Es gibt natürlich immer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dann auch Studien veröffentlichen würden pro Kernenergienutzung. Diese Studie, die dort geplant war, ist nie veröffentlicht worden, weil sie also wissenschaftlich dann doch nicht so haltbar war und die Ergebnisse dann doch nicht so passten. Und dann wird in der Presse vor allen Dingen, das war nämlich jetzt 2008, als es die sozialen Medien noch nicht gab, natürlich nochmal eine etwas andere Zielgruppenansprache, als man das heute machen würde über die sozialen Medien. Aber das, was damals gemacht wurde, wird heute auch noch gemacht. Also die Konzepte sind alle die gleichen oder sehr ähnlich, haben sich nur weiterentwickelt. Naja, und da merkt man also diese Argumentationen, die wir heute hören und die Pro-Argumente, wieso wir als in Deutschland zwingend entweder, also auf jeden Fall wieder in die Kernkraft einsteigen müssten. Und die Diskussion Neubau beobachtet man nicht, sondern hier geht es eigentlich eher darum, bestehende Altkraftwerke zu ertüchtigen, was grundsätzlich geht, aber auch sehr aufwendig ist. Also Personal nicht mehr, der Rückbau hat schon begonnen. Also klar, kann man alles wieder stoppen und gucken, ob man noch ein Personal findet, was beim Fachkräftemangel natürlich grundsätzlich eine Herausforderung wird. Aber das muss man halt alles berücksichtigen bei dieser ganzen Kampagne. Die ist 2008, und das ist jetzt nur ein Beispiel, diese Kampagnen sind dann alle doch ähnlich aufgebaut von solchen Marketingagenturen im Grundsatz. Auch da kann man dann entsprechende Kampagnen dann auch pro Erneuerbare, die wird es auch geben, keine Frage. So funktioniert das Spiel nun mal. Aber da muss man einfach sich bewusst machen, boah, nee, das ist viel heiße Luft, die dort verbreitet wird, um seine politischen Interessen zu platzieren. Wenn wir jetzt aber, und damit kommen wir auch zum Ende dieser Folge, das vordringlichste Ziel haben, klimaneutrale Energieerzeugung, da können wir bei Kernenergie einen Haken machen, die auch noch günstig und nachhaltig ist. Da können wir bei Kernenergie keinen Haken hintermachen. Der klare Weg, und das hat jetzt das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme aus Freiburg in einer ganz aktuellen Studie oder in der Aktualisierung ihrer Transformationspfadstudie nochmal gezeigt, der klare Weg, wenn man es auch technologieoffen gestalten möchte und wenig Vorgaben macht, sind Solar und Wind mit Speichern. Das ist der Weg. Damit kriegen wir eine günstige Energieversorgung hin. Die Kernkraft, auch das, ich habe mit den Forschenden da gesprochen, die diese Studie maßgeblich oder eine Maßstudie maßgeblich beteiligt waren an der Modellierung, an den Simulationen. Wie gefragt, wie sieht es aus mit Kernenergie? Habt ihr das mit berücksichtigt oder nicht? Sie haben gesagt, ja, haben wir. Bleibt keine Kernenergie. Ja, die Energiewende wird herausfordernd. Was machen wir mit dem ganzen Wasserstoff? Wie kriegen wir die Netze, Stromnetze, Wasserstoffnetze, Elektrolyseure, Speicher und? Ja, Riesenproblem. Also haben wir letzte Woche mit Christian Kamm dann auch besprochen. Jo, aber es ist machbar und auch bis 2045, um die Klimaneutralität zu erreichen, schaffbar, wenn wir natürlich massiv zubauen. Die Kernenergie ist in der Hinsicht zu träge. Die werden wir nicht bekommen. Also das ist eine ziemlich klarer Weg. Auch diese Diskussion zur Kernenergie wird immer weitergehen. Das ist relativ klar zu sehen. Aber naja gut, also schauen wir mal. Ich persönlich muss sagen, ich bin da ganz emotionslos ist falsch. Denn ich halte halt nicht für sinnvoll, die Kernkraft weiter auszubauen, weil einfach zu viele Fragen offen sind, was die Sicherheit angeht, was die Endlagerung angeht. Aber wenn wir es machen, so what? Wenn wir das Klima damit schützen, alles gut. Ich glaube nicht daran. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es dort in diese Richtung weitergehen wird. Aber nach der Diskussion, wir sind jetzt ja auf dem Weg zur Bundestagswahl, das wird wieder rauf und runter gehen. Gucken wir mal. Nächste Woche geht es wieder weiter mit Christian Kamlott und in 2 Wochen möchte ich über die aktualisierte Transformationspfadstudie des Fraunhofer ISE, des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme aus Freiburg sprechen. Die haben ihre Studie aktualisiert, erweitert hinsichtlich der Pfade, der Szenarien, wie wir in Deutschland die Energiewende schaffen können. Die werden uns mal etwas genauer anschauen und parallel dann dazu auch noch eine zweite Studie, die jetzt vor kurzem genau zu dem Thema veröffentlicht worden ist vom Forschungszentrum Jülich, Europäische Energiewende Deutschland im Herzen Europas. Auch das gucken wir uns mal an, was die Forschung sagt, wie der Weg gehen oder aussehen kann, aussehen sollte, damit wir bis 2045 oder 2050 klimaneutral sind. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.